David, wie hat denn die Trump-Regierung auf die Verweigerung der Landeerlaubnis reagiert?
Also die Reaktion war schon sehr heftig. Präsident Trump hat dann noch am selben Tag angedroht, ab sofort 25% Strafzölle auf kolumbianische Produkte zu erheben und sogar damit gedroht, diese dann nach einer Woche auf 50% anzuheben. Außerdem sollten kolumbianische Regierungsvertreterinnen die Einreise verweigert werden und auch normale, ganz normale Visaverfahren an der kolumbianischen Botschaft beispielsweise in Bogotá wurden kurzzeitig ausgesetzt. Präsident Petro hat daraufhin dann erneut reagiert und seinerseits angekündigt, Zölle auf amerikanische Produkte zu erheben. Im Laufe des Tages ist es aber dann dem diplomatischen Korps Kolumbiens in Washington wohl auch mit Hilfe der kolumbianischen Rechten gelungen, die Wogen zu glätten. Der politische Gegner der Petro-Regierung, der gute Kontakte eben zu Außenminister Marco Rubio hat also dazu beigetragen, dass die kolumbianische Regierung letztlich klein beigegeben hat und die Abschiebeflüge unter US-Bedingungen akzeptiert hat. Und daraufhin hat die US-Regierung dann erstmal wieder die Androhungen auf Eis gelegt.
Kolumbiens Präsident Petro, der hatte ja gesagt, Kolumbien würde die Menschen in Empfang nehmen, allerdings nur unter humanitären Bedingungen. Wie sind die Abschiebungen in den vergangenen Tagen jetzt abgelaufen?
Ja, manche der mittlerweile rund 700 Personen, die jetzt zurückgekehrt sind, haben von menschenunwürdigen Bedingungen und Behandlungen berichtet. Während der Flüge in den US-Militärmaschinen, aber auch vorher durch die Behörden vor Ort. Sie wurden teilweise an Händen und Füßen gefesselt, mussten zum Teil einheitliche Gefangenenkleidung tragen und durften nur das Wenigste überhaupt von ihrem Hab und Gut in einem Stoffbeutel mitnehmen. Genau wegen dieser Behandlung hatte Petro ja eigentlich die Landung verweigert.
Sind es denn verurteilte Straftäter, die nun ausgewiesen wurden?
In den meisten Fällen nicht. Kolumbianische Medien berichten, dass es Menschen sind, Männer, Frauen und teils auch Minderjährige, deren Aufenthaltsstatus einfach ungeklärt war, beispielsweise weil ihr Asylantrag abgelehnt wurde.
Und ist es eigentlich ungewöhnlich, dass lateinamerikanische MigrantInnen aus den USA deportiert werden?
Nein, eigentlich nicht. Das war während der Vorgängerregierungen auch schon so und bislang ist die Zahl der unter Trump Deportierten auch nicht höher als unter der Regierung Biden beispielsweise. Selbst unter Trump 1, also in der ersten Trump-Präsidentschaft, wurden weniger Menschen nach Lateinamerika abgeschoben als beispielsweise unter Barack Obama noch. Allein Kolumbien hat letztes Jahr mehr als 24.000 Menschen aus den USA empfangen. Der Unterschied ist, dass Trump das Militär bemächtigt hat, die Behörden bei der Grenzsicherung und bei den Abschiebungen zu unterstützen. Deshalb werden diese nun auch teilweise in Militärflugzeugen eben durchgeführt und nicht ausschließlich in Charterflügen, wie das sonst üblich war. Und die zur Schau gestellte Behandlung der Migranten hat dann auch eine neue Qualität, die wohl vor allem darauf zurückzuführen ist, dass die Regierung Trump diese martialischen Bilder auch braucht, um der Wählerschaft eben zu signalisieren, seht her, wir tun was.
Warum ist die kolumbianische Regierung dann doch so schnell eingeknickt?
Naja, ich denke, hier zeigt sich das Machtungleichgewicht zwischen einer Hegemonialmacht USA und der Abhängigkeit von diesem Hegemon, in die sich dann ein wirtschaftlich und militärisch schwächerer Staat wie in diesem Fall Kolumbien begeben hat oder auch gezwungen wurde über die letzten Jahrzehnte. Zwischen den USA und Kolumbien gibt es seit längerem ein Freihandelsabkommen und die USA sind auch nach wie vor der wichtigste Handelspartner Kolumbiens. Kolumbien exportiert Rohöl, Gold, Kaffee und Schnittblumen, also vor allen Dingen Rohöl, Gold, Kaffee und Schnittblumen in die USA und importiert gleichzeitig auch viele wirtschaftliche Produkte aus den USA, beispielsweise Mais, Schweinefleisch oder eben Milchprodukte. Der Punkt ist, die USA könnten die kolumbianischen Produkte zumindest mittelfristig auch aus anderen Staaten importieren, während die kolumbianische Wirtschaft ihrerseits auf die Devisen und auch auf die Importe aus den USA eigentlich kaum verzichten kann. Das heißt, Zölle von 25 oder sogar 50% würden der kolumbianischen Wirtschaft einen sehr schweren Schlag versetzen. Und man muss natürlich auch die engen gesellschaftlichen Beziehungen bedenken. In den USA leben rund 1,3 Millionen KolumbianerInnen. Wie viele LateinamerikanerInnen überhaupt schicken diese Menschen diese sogenannten Remesas, also Geld aus den USA zu ihren Familien nach Hause? Und wenn die ausbleiben oder eingeschränkt werden, dann stellt das für viele Menschen natürlich auch ein großes Problem dar in Kolumbien.
Eine Sache sind die Wirtschaftsbeziehungen, aber eine andere auch die politische oder militärische Zusammenarbeit. Meiner Erinnerung nach galt Kolumbien doch immer als enger Verbündeter der USA in Lateinamerika.
Ja, das stimmt. Kolumbien ist neben vielleicht El Salvador und Ecuador eigentlich der einzig verbliebene enge Verbündete der USA in Lateinamerika. Panama war das lange, aber nach den Äußerungen Trumps, sich den Panama-Kanal zurückholen zu wollen, ist die Situation oder ist das Verhältnis dort auch nicht das Beste. Für Kolumbien gilt das neben den Handelsbeziehungen vor allem auch für den Kampf gegen den Drogenhandel. Kolumbien ist der größte Produzent und Exporteur nach wie vor von Kokain. Deshalb sind die kolumbianischen Behörden und besonders das Militär für die USA ein wichtiger Kooperationspartner im War on Drugs. Es gibt zum Beispiel nach wie vor mehrere Militärbasen in Kolumbien mit US-Präsenz und Kolumbien empfängt auch mehrere hundert Millionen Dollar Militärhilfe im Jahr. Aber das ist eigentlich auch nur ein Teil von den insgesamt 410 Millionen Dollar ungefähr, die Kolumbien 2024 aus den USA erhalten hat, geht ein wichtiger Teil auch in Menschenrechtsprojekte, in Substitutionsprogramme für Coca-Bauern, in Gesundheitsversorgung, in Entminungsprojekte oder auch in Stärkung der Justiz oder die Umsetzung des Friedensprozesses in Kolumbien mit der Guerilla. Dass Donald Trump also unabhängig von dieser kurzen diplomatischen Krise vorher schon alle USAID-Gelder weltweit für 90 Tage eingefroren hat, das hat in Kolumbien auch enorme Auswirkungen, gerade für die Bevölkerung in ländlichen Regionen, in Konfliktregionen oder auch für Kleinbauern, die eben an den Substitutionsprogrammen für Coca-Anbau teilnehmen. Sollten sich die Beziehungen zwischen der linken Regierung in Kolumbien zu den USA also weiter verschlechtern, und das könnte unter einem neokonservativen Außenminister wie Marco Rubio durchaus der Fall sein, dann sitzen die USA auch hier am längeren Hebel. Kolumbianische Expertinnen fürchten sogar, dass die Trump-Regierung Kolumbien deklassifizieren könnte, wie das heißt, was also letztlich bedeutet, dass Kolumbien keine US-Hilfsgelder mehr erhalten würde, weil man eben in der US-Regierung der Ansicht ist, dass die Bekämpfung des Drogenhandels in Kolumbien nicht effektiv genug ist.
Wie wird diese diplomatische Krise im Rückblick nun in Kolumbien bewertet?
Also einerseits ist Petro erstmal von seinen Anhängerinnen dafür gefeiert worden, dass er zumindest versucht hat, Trump die Stirn zu bieten. Dazu muss man wissen, dass Petro als Linker damit auch so einen anti-imperialistischen und auch anti-amerikanischen Instinkt angesprochen hat, der ja in Lateinamerika quasi zur ideologischen Grundierung gehört, bis hinein in Teile des liberalen Bürgertums. Andererseits sieht man in Kolumbien natürlich auch die Sachzwänge. Für viele Regierungsprogramme, gerade im sozialen, ländlichen Bereich, braucht man eben auch Hilfsgelder, unter anderem aus den USA, und damit eben auch den guten Willen der aktuellen US-Administration. Deshalb kann man sich solche offenen Schlagabtäusche eigentlich nicht leisten. Und was die Wirtschaft betrifft, ist ein recht einhelliger Tenor, dass Kolumbien langfristig versuchen muss, die kolumbianische Wirtschaft zu diversifizieren. Heißt, dass man nicht nur versucht, von einem sehr stark exportorientierten Rohstoffexportmodell wegzukommen, hin zu mehr Agrarproduktion, aber auch Tourismus und einer gewissen Industrialisierung im eigenen Land, sondern eben auch seine Handelspartner diversifiziert. Es hat in den vergangenen Jahren Bestrebungen in Kolumbien gegeben, engere Handelsbeziehungen zu Indien aufzubauen und natürlich auch zu China, beziehungsweise die zu intensivieren, wie das andere lateinamerikanische Länder auch schon viel stärker gemacht haben. China ist beispielsweise für Brasilien, Chile und Peru mittlerweile wichtigster Handelspartner, noch vor den USA. Und erst im vergangenen Oktober hat Kolumbien dann damit begonnen, Teil der chinesischen Seidenstraßeninitiative zu werden.
Und denkst du, die Zeit, als Lateinamerika der sogenannte Hinterhof der USA war, wie noch im vergangenen Jahrhundert, dass die jetzt vorbei ist?
In dem damaligen Ausmaß sicher ja. Also wirtschaftlich versuchen viele Länder Lateinamerikas, ihre Außenhandelsbeziehungen schon länger breiter aufzustellen und sich so eben bis zu einem gewissen Grad aus der Abhängigkeit von den USA zu lösen. Das heißt aber nicht, dass es überhaupt keine Abhängigkeit mehr geben würde. Aber die USA haben sicherlich deutlich an Einfluss in Lateinamerika verloren. In Lateinamerika hat es im Zuge dieser Entwicklungen weg von den USA auch Bestrebungen gegeben, sich als regionaler Block zu organisieren. Das scheitert aber oft schon an der politischen Ausrichtung der einzelnen Regierungen. Also wir haben einerseits aktuell in Lateinamerika die linksautoritären Regierungen in Venezuela, Nicaragua, teilweise Bolivien oder auch Kuba. Und dann eher die sozialdemokratischen Regierungen, aktuell in Chile, in El Salvador, in Brasilien, unter Lula oder eben auch Kolumbien. Und dann die explizit rechten oder libertär autoritären Regierungen wie seinerseits Bolsonaro in Brasilien oder aktuell Javier Milei in Argentinien.
Dankeschön.